ARD.
Mehr Gewalt an Bahnhöfen. Was machen die Behörden dagegen?
Immer noch enthalten viele Getränke für Kinder viel zu viel Zucker. Könnte eigentlich eine Zuckersteuer das ändern?
Und es wird wieder heiß. Können Nebelduschen in der Stadt für Abkühlung sorgen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag. Wir haben den 22. August. Ich bin Marlies Schaum, Hallöchen aus Köln. Und Moritz Tacho ist aus Hannover dabei.
Guten Morgen. Ja, vielleicht seid ihr ja gerade oder gleich unterwegs zum Bahnhof oder sitzt auch schon im Zug. Dann wisst ihr und überhaupt ja auch alle, die jemals einen Bahnhof betreten haben. Bahnhöfe, das sind jetzt ja nicht so die schönen Orte, auch wenn es da Blumengeschäfte, Kaffee und Klamottenläden gibt.
Aber das, was da am Mittwochabend passiert ist in Frankfurt am Bahnhof, dass da ein Mann an einem Gleis hinter einen anderen Mann tritt und den von hinten erschießt, in der Öffentlichkeit, das ist für mich wirklich so unfassbar. Das wird zwar eine brutale Ausnahme sein, aber es passt zu den aktuellen Zahlen, die wir haben. Es gibt mehr Gewalt an Bahnhöfen in Deutschland.
Warum der eine Mann den anderen erschossen hat, dazu haben die Ermittler bisher nichts öffentlich gesagt, auch nicht, ob sich die beiden kannten. Der mutmaßliche Täter ist 54 Jahre alt, sein Opfer 27 Jahre. Die Bundespolizei konnte den Mann, der geschossen hat, gerade noch daran hindern, in einen Zug zu steigen und zu flüchten. Aber es ist ja auch egal, welches Motiv hinter dieser Tat steckt. Marlies, du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt wesentlich mehr Gewalttaten an Bahnhöfen in Deutschland und ganz unterschiedliche Versuche, etwas dagegen zu tun. Damit ihr mal eine Vorstellung von der Dimension habt, mal zwei Zahlen. Im vergangenen Jahr gab es an deutschen Bahnhöfen und in Zügen fast 26.000 gewalttätige Vorfälle. Das sind 11% mehr als im Jahr zuvor.
Und das kann natürlich vieles sein. Das können Pöbeleien sein, Prügeleien, vor allem auch wenn Alkohol im Spiel ist oder Drogen wie Crack. Das macht einfach aggressiv. Es gibt aber auch Überfälle durch organisierte Banden an Bahnhöfen. Also die beobachten dann gezielt Reisende und Passanten und verfolgen die dann, um sie zu bestehlen. Aber auch die sogenannte Beschaffungskriminalität gehört dazu. Also an Bahnhöfen, auch rund um die Bahnhöfe, ihr kennt das, vor allem immer auf den Plätzen hinter den Bahnhöfen. Da gibt und gab es immer schon Drogenszene, auch Prostitution, da werden Drogen verkauft und konsumiert. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jetzt angekündigt, dass sie 1.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei schaffen will. Die sind ja für die Sicherheit an Bahnhöfen zuständig. Aber man kann es schon ahnen, das wird alleine wohl nicht reichen, um Bahnhöfe in Deutschland sicherer zu machen. Und die Städte reagieren da jetzt auch ganz unterschiedlich.
Beispiel Hamburg, da haben die Behörden am Hauptbahnhof vor einer Woche 27 neue, sehr moderne Videokameras installieren lassen. Die kann man auch schwenken, mit denen kann man auch heranzoomen, um eben Menschen und Situationen genauer zu überprüfen. Und damit überwachen die jetzt eben den Bahnhof in Hamburg. Außerdem haben sie da zuletzt erst ein Waffenverbot verhängt und dann auch noch ein Alkoholverbot. Wenn das offensiv überprüft wird, also so stichprobenmäßig am Bahnhof kontrolliert wird, ob jemand da Alkohol dabei hat oder eine Waffe, sei es auch nur ein Messer, dann kann das einen Bahnhof tatsächlich auch sicherer machen.
In Hamburg laufen jetzt auch sogenannte Quattro-Streifen rum, also Quattro wie vier, ne? Das sind Vierer-Teams, Polizisten, Bundespolizisten, der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn und der U-Bahn in Hamburg. Und die Hamburger Innenbehörde ist der Meinung, dass die sogenannte Kriminalitätsbelastung, so nennen die das, durch diese Streifen leicht zurückgegangen sei. Diese Quattro-Streifen alleine hätten in diesem Jahr schon mehr als 330 Strafanzeigen geschrieben. Das alles soll natürlich abschrecken. Also das soll Gewalttaten verhindern. Das hat man in Hamburg auch schon mal mit Musik versucht. Gibt es auch an anderen Bahnhöfen, also mit klassischer Musik oder Pop und auch besonderem Licht, ne, will man vor allem die offene Drogenszene vertreiben. In Münster zum Beispiel haben sie den berüchtigten Bremer Platz auch hinterm Bahnhof jetzt nach und nach ganz neu gestaltet.
Ja, ihr Münsteraner, ihr kennt das, da hält sich die Drogenszene auf. Durch die Neugestaltung hat sie da eine eigene sichtgeschützte Ecke bekommen. In den anderen Ecken wurden Sportanlagen und Wasserspiele gebaut. Die Stadt sagt, die Drogenszene ist zwar immer noch da, bestimmt das Bild des Platzes, aber nicht mehr so dominant. Dafür verteilen sich die Dealer und die Süchtigen jetzt aber auf die umliegenden Wohnviertel, also in die Straßen hinein. Da sind sie weniger sichtbar auf dem Platz, aber immer noch da und für die Anwohner natürlich auch ein Problem.
Da haben wir sehr stark damit zu kämpfen, dass in unserem Eingang ja das als Toilette benutzt wird und dass da Drogen konsumiert werden, dass da vor allen Dingen auch alle Sachen liegen gelassen werden, also Spritzen und alle anderen Utensilien. Das ist halt immer sehr unangenehm.
Nicht nur direkt den Anwohnern im Bremer Platz, sondern auch im Hansaviertel, in den umliegenden Straßen. Denn da geht sie hin, die Szene. Und es ist nicht immer schön, da abends lang zu gehen und es ist auch nicht immer schön, da morgens zur Arbeit zu gehen.
Kann ich verstehen. Also einfach nur irgendwen zu vertreiben, damit keine Probleme irgendwo gibt, das bringt wenig. Oder wie es auch der Innensenator von Hamburg gesagt hat, Wir können den Menschen ja nur sagen, dass sie hier weggehen sollen, also am Bahnhof, aber wir müssen ihnen auch sagen, wohin sie denn stattdessen gehen können. Deshalb hat Hamburg zum Beispiel das sogenannte soziale Angebot am Bahnhof auch ausgebaut, also mehr Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, und die sind auch besser miteinander verzahnt.
Es ist enttäuschend, weil wir schon so lange wissen, in Getränken, die speziell für Kinder und Jugendliche im Supermarkt zu kaufen sind, ist aber noch viel zu viel Zucker drin. Das ist auch ein Grund, warum 15% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig sind. Zu diesem Ergebnis kommen die Verbraucherschützer von Foodwatch. Die Frage ist jetzt, ob eine Steuer speziell auf zuckerhaltige Limonaden und Säfte da helfen könnte.
Und diese Getränke, von denen du ja sprichst, Moritz, das sind diese Kindergetränke, ne? Da werden so Comichelden drauf gepappt oder lustige Tiere, von denen man dann angelacht wird. Also richtig schöne Werbung, mit denen die Getränkeindustrie natürlich gezielt Kinder anspricht, damit die das auch gerne haben wollen. Und der Gesundheitswissenschaftler Karl Emmert Fees, der hat sich mit den Effekten einer Zuckersteuer auf solche Getränke beschäftigt. Und er sagt, das würde sich schon lohnen, wenn man sowas einführt.
Jede Steuer, in dem Fall auch eine Zuckersteuer, muss natürlich Anreize setzen, dass sich das Verhalten ändert. Und internationale Studien haben ganz klar gezeigt, dass das bei etwa so 20% Preiserhöhung der Fall ist.
Und wenn ihr jetzt denkt, aha, ich soll jetzt hier mehr zahlen oder was? Nee, das Interessante daran ist, nicht wir, also wir Verbraucher würden diese Zuckersteuer zahlen, sondern die Getränkeindustrie. So funktioniert das zum Beispiel schon in Großbritannien.
Was man mitbedenken muss, was viel effektiver ist, wenn man Anreize für die Hersteller setzt, den Zuckergehalt zu senken, sodass die Verbraucher im Endeffekt nicht wirklich was davon merken. Ne? Also, dass der Zuckergehalt sinkt und man kann es trotzdem genauso kaufen, der Preis ändert sich eigentlich gar nicht, aber es ist gesünder.
In Großbritannien hat schon die Ankündigung alleine der Abgabe zu einem wahren Zuckersturz im Getränkeregal geführt. Ist ja klar, die Steuer wollten die Hersteller da nicht zahlen. Für Deutschland ist die Zuckersteuer aber eher nicht denkbar, da ist sich die Ampelregierung nämlich uneinig, die FDP blockiert. Ja, so viel also zur Steuer, Marlies, oder? Lass uns doch nochmal darüber sprechen, was Foodwatch da genau herausgefunden hat.
Du meinst damit, wir wenigstens wissen, was drin ist und wozu wir greifen und das selber einschätzen können,
ganz
ne?
Genau.
Ob wir es kaufen wollen, ja. Also Foodwatch hat sich das ganz genau angeguckt, also zum Beispiel diese Kinder- und Jugendgetränke, und nach drei Kriterien bewertet. Also die wollten wissen, wie viel Zucker ist da drin, sind da drin Süßstoffe und welche Nährwerte sozusagen auch noch zusätzlich. Und deren Ergebnis war, dass von 136 getesteten Getränken die allermeisten überzuckert waren. Und das ist natürlich, ja, keine Überraschung für euch, ne? Ungesund, sagt Luisa Molling von Foodwatch.
Gerade Zucker in Getränken ist besonders schädlich, weil man eben sehr viele Kalorien aufnimmt, aber kein Sättigungsgefühl hat. Also die Kinder dann eben oft zusätzlich eben dann noch was essen, was Süßes essen. Und das hat eben sehr schädliche Effekte und fördert vor allem Übergewicht und Typ 2 Diabetes.
Zu viel Zucker, das klingt immer super abstrakt, aber wenn man das in Zuckerwürfel umrechnet, dann wird's ganz plastisch. Also laut Foodwatch waren in den Getränken umgerechnet etwa 6 bis 7 Zuckerwürfel im Glas. In vielen Getränken sogar noch mehr. Also wenn ein Kind von so einem durchschnittlichen Getränk 1 bis 2 Gläser trinkt, dann ist eigentlich der Zuckerbedarf für dieses Kind für den ganzen Tag gedeckt. Das würde bedeuten, nicht dann noch zusätzlich hier irgendwie Schokolademampfen oder Gummibärchen oder so einen süßen Brotaufstrich, geht eigentlich da nicht mehr.
Ja, wie gut das funktioniert, wissen wir ja, ne? Dass man darauf dann verzichtet. Eigentlich war es ja so, die Branche wollte freiwillig auf weniger Zucker setzen. 2018 hatte sie angekündigt, weniger Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten und Getränken zu verwenden. Aber das hat nicht geklappt, wie das bundeseigene Max-Rubner-Institut festgestellt hat. Es ist sogar alles noch süßer geworden. Wenn ihr jetzt denkt, dann greife ich im Regal einfach eben zu Getränken mit Zuckerersatzstoffen. Die sind doch bestimmt gesünder. Da müssen wir euch leider enttäuschen.
Schade, ne? Ja. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört doch rein in unsere Podcast-Folge vom 15. August. Da haben wir nämlich ganz ausführlich über diesen Zuckerersatz gesprochen, sowas wie Stevia oder Xylit.
Unsere Kurznachrichten.
Ab heute gilt in Deutschland ein Grenzwert für Cannabis beim Autofahren. Ähnlich wie 0,5 Promille Alkohol im Blut gelten jetzt 3,5 Nanogramm THC, also dem Wirkstoff in Cannabis. Wer drüber ist, darf generell nicht mehr fahren. Die Grenze gilt aber erst nach der Probezeit. Wer unter 21 ist und weniger als 2 Jahre seinen Führerschein hat, darf weder Alkohol noch THC im Blut haben.
Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist nach Moldau gereist. Es liegt im Südosten von Europa zwischen Rumänien und der Ukraine. Und Moldau ist im Clinch mit Russland. Scholz hat versprochen, dass er Moldau bei einer Aufnahme in die EU unterstützen wird. Und er hat auch bei diesem Besuch der Ukraine weiterhin Hilfe im Krieg gegen Russland zugesagt.
Im Iran ist die neue Regierung vom Parlament gebilligt worden. Erst zum zweiten Mal in 45 Jahren der Islamischen Republik Iran ist eine Ministerin dabei. Der neue iranische Präsident Masoud Pezeshkian gilt als moderat, hat aber einige Posten umbesetzt, um dem konservativen Parlament entgegenzukommen. Wichtigster Politiker im Land ist weiterhin der Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei. Oppositionelle kritisieren, dass auch Pezeshkian nur die Linie des religiösen Regimes verfolge und keine echten Reformen erreichen wolle.
Ich war ja vor kurzem erst im schönen, kühlen Norden von Holland, lieber Moritz, wie du weißt.
Ach, schön, ne?
Deswegen
ja.
War ich eine Weile nicht hier bei den 15 Minuten, sondern habe mich bei 22 Grad sehr wohl gefühlt. Und wenn ich jetzt sehe, dass es in den kommenden Tagen wieder heiß wird, denke ich, wäre ich mal da geblieben. Also noch ist es ja ganz schön für heute. Ne? So in Kiel werden es 21 Grad, in Karlsruhe maximal 26. Das sind so die Spitzenwerte für heute. Aber aufs Wochenende geschielt. Ja, da geht's schon um die 30 wieder. Da komme ich jetzt schon ins Schwitzen, muss ich sagen. Du nicht?
Ja, ist auch so gar nicht meine Temperatur.
Nee,
so,
ne?
Maximal 25, super, alles darüber, Katastrophe. Naja, da freut man sich ja definitiv dann mal über eine Abkühlung. Und wir haben hier im Podcast ja auch schon mal darüber gesprochen, was Städte eigentlich gegen Hitze tun. Bäume pflanzen zum Beispiel und Trinkwasserbrunnen aufstellen. Aber die Stadt Emmendingen in Baden-Württemberg, die wird da noch ein bisschen kreativer und setzt auf etwas, das sich schon in Städten wie Paris und Wien durchgesetzt hat, nämlich Nebelduschen. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, ich kenne die so aus dem Gewächshaus. Und jetzt gerade, wo du es sagst, ich habe das schon erlebt,
Stimmt.
dass das auf dem Schulhof bei uns, in der Grundschule, in wirklich heißen Sommertagen, da stellen die so genau das auf, was die in Emmendingen jetzt planen, nämlich diese langen, dünnen Schläuche, aus denen so kleine Tröpfchen kommen. Ne? Also das,
ja.
Das sieht ja wirklich aus wie eine Art Wäscheleine mit kleinen Sprühköpfen so dran. Da kommt dann so ein Wassernebel raus. Und das soll, haben wir nochmal nachgeguckt, wirklich die Umgebungstemperatur bis zu 5 Grad runterkühlen können. Also diese kleinen, mikroskopisch kleinen Tröpfchen, die da aus den Nebeldüsen kommen, die entziehen nämlich der Umgebungsluft Wärme.
Ja genau, gut beschrieben. Diese Nebelduschen, die sollen in Emmendingen, also auf dem Schlossplatz, dann aufgebaut werden. Und wenn sie da gut ankommen, dann kann sich der städtische Bauhofmeister Thomas Nietzel auch vorstellen, dass es dann nicht nur bei einer Nebeldusche in der Stadt bleibt.
Wenn es hier funktioniert, könnte man sich das auch vorstellen, bei uns auf dem Marktplatz zu installieren und dementsprechend auch die Temperatur auf dem Marktplatz um einige Grad nach unten zu bringen und den Aufenthaltswert bei uns in Emmendingen zu steigern.
Etwas weiter nördlich, da gibt es eine Gemeinde, die heißt Oberwolfach und da gibt es den Landwirt Christian Summ. Der hat so Nebelduschen, allerdings nicht nur für sich, sondern im Kuhstall. Also seine Kühe, die leiden unter der Hitze.
Wenn es im Sommer heiß ist, das tut einem selber gut, wenn man da drunter steht, wenn es 40 Grad hat und es fühlt sich einfach schön an, wenn man da so benebelt wird. Das ist ein schönes Gefühl.
Benebelt kenne ich nur aus einem anderen Kontext, aber lassen wir das mal. Also ich kann es verstehen, was er sagt. Ich würde mich da auch neben die Kühe, glaube ich, stellen, wenn diese Nebeldusche an ist. Super Idee. Die Frage ist nur, ja, wenn man das jetzt auch in Städten zum Beispiel einsetzt, wie viel Wasser verbraucht eigentlich so eine Nebeldusche? Haben wir nachgeguckt.
Um das zu beantworten, nämlich haben wir in die dritte Gemeinde in Baden-Württemberg geschaut, in Lörrach. Da wurde der Wasserverbrauch einer Nebeldusche getestet. Der lag der Stadt zufolge bei 25 Litern pro Stunde. Über den Tag kann man dann ausrechnen, hat man dann locker eine Badewanne Wasser verbraucht.
Man kann das zwar regulieren, also es gibt da so einen Ein- und Ausschalter, aber trotzdem, also 25 Liter pro Stunde, das ist schon eine Menge Wasser, das da rausgeht. Andererseits denke ich, irgendwas müssen Städte ja gegen Hitze machen, also gerade Städte, wo sich das mit dem Beton alles so aufheizt. Diese Nebelduschen könnte man ja auch wirklich gezielt einsetzen, zum Beispiel vielleicht da, wo sie besonders gebraucht werden, in Kitas, auf Schulhöfen wie bei uns, wie ich das auch schon kenne aus Köln, oder natürlich auch in Seniorenheimen.
Ja, Nachteil, so eine Nebeldusche kann jetzt nicht die ganze Stadt runterkühlen, ne? Aber in der Gastronomie sind sie nichts Neues. Einige Restaurants kühlen damit ihre Außenbereiche runter, damit der Kaffee unterm Sonnenschirm natürlich auch bei 35 Grad noch schmeckt. Und Marlies, ich habe direkt mal nachgeschaut, so Sprühnebeldüsen, ne? Die gibt's auch für zu Hause.
Ach.
Zum Beispiel für den Balkon. Und die sind auch gar nicht mal so teuer.
Ja,
25 Euro.
Oh, kannst du mir zu Weihnachten schenken, ne?
Option, ich was, oder? Kann man mal ausprobieren.
Habe ich was für die nächste Saison. Die nächste Sommersaison sozusagen.
Der nächste Sommer kann kommen. 15 Jahre war er die deutsche Nummer 1. Gestern hat Manuel Neuer aber seinen Rücktritt aus der Fußballnationalmannschaft bekannt gegeben.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Und liebe Fans, ein riesen Dankeschön von meiner Seite.
Kein Torhüter hat mehr Spiele für den DFB bestritten als der 38-Jährige. Neuer ist damit der letzte Weltmeister von 2014, der sich aus der Nationalmannschaft verabschiedet hat.
Damit du jetzt nicht zu traurig wirst, habe ich dir was Lustiges
Wirklich?
Von Neuer vorbereitet. Den gibt es nämlich auch in sehr lustig.
Ich war gerade bei der Dopingprobe noch.
Was ist denn rausgekommen da?
Urin.
Nein, ja klar, ich meine negativ.
Beim Schnelltest schon.
Nervenaufreibendes Finale, der Gegner galt nicht wirklich als Favorit. Warum musstest du trotzdem 5-mal hinter dich greifen?
Da lag der Ball.
Ich mag den ja ganz gerne, muss ich
Guter
sagen.
Guter Typ, ja.
Also auf Neuer müssen wir zumindest in der Nationalmannschaft erstmal verzichten, auf Fußball aber nicht, denn morgen, Freitag, ja, neue Saison beginnt in der ersten Bundesliga und da kommt ihr ins Spiel. Also wir möchten von euch wissen, fiebert ihr damit? Freut ihr euch schon drauf oder eher nicht? Wir wollen am Freitag gerne drüber sprechen und auch eure Meinung hier bei uns hören und spielen. Schickt uns also gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in der Folgenbeschreibung.
Bis morgen. Tschüss.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.